HR Info. Das Interview.
Mit Petra Boberg und Oliver Günther. Wie bewegen wir uns in 20 Jahren? Und was bewegt uns dann? Mobilität 2035, zu diesem Stichwort wurde heute in Frankfurt eine Studie veröffentlicht. Mit Szenarien, wie der Verkehr in Hessen in 20 Jahren aussehen könnte. Am Frankfurter Flughafen kommen so viele Aspekte des Themas Verkehr zusammen wie nirgendwo sonst in Hessen. Der Autobahnknoten Frankfurter Kreuz, ein Fern- und ein Regionalbahnhof, der Flughafen. Einer, der sich schon heute über die Zukunft dieses Mobilitäts-Hotspots Gedanken machen muss, ist der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Stefan Schulte. Wir wollen von ihm wissen, wie sieht der Frankfurter Flughafen im Jahr 2035 aus und welche Erwartungen hat Stefan Schulte persönlich an die Mobilität der Zukunft? Seine Antworten jetzt in HR Info, das Interview. Herr Schulte, wir wollen mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen. Und da gibt es, was Mobilität angeht, ja so einige Trends, einige Stichworte. Und da würden wir ganz gerne wissen, was Ihnen zu den jeweiligen Stichworten, die wir jetzt gerne nennen würden, einfällt.
Da machen wir das gerne.
Sie laufen ja gerne. Das heißt, Sie nutzen Ihre freie Zeit, die Sie manchmal haben, ja auch für eine Joggingrunde. Ist es für Sie vorstellbar, dass Sie Ihre Joggingschuhe in 20 Jahren per Paketdrohne sich liefern lassen?
Auf jeden Fall online bestellen, per Paketdrohne. Technologisch wird das möglich sein, gar keine Frage. Es wird eher eine Frage der Akzeptanz sein. Ich kann mir heute noch nicht vorstellen, selbst in 20 Jahren nicht, dass wir Paketdrohnen an jedem einzelnen Haushalt haben. Da wird es sicherlich andere Lösungen geben.
Carsharing, das heißt, Sie haben kein eigenes Auto mehr, sondern nutzen ein Auto mit anderen zusammen. Kommt das für Sie in Frage?
Carsharing wird sich durchsetzen, davon gehe ich fest aus, sieht man heute schon mit starken Zuwachsraten, gerade in Metropolen, auch gerade aufgrund des Zuwachses in die Metropolen hinein. Bei gleichzeitigem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs macht Carsharing sehr, sehr viel Sinn. Kombiniert aber mit autonomem Fahren wird es wiederum andere geben, die den klassischen Pkw, den wir heute haben, aber autonom gefahren einsetzen werden.
Sie haben den Megatrend angesprochen, autonomes Fahren, für Sie vorstellbar?
Ja, gehe ich fest von aus, gerade wenn wir 20 Jahre nach vorne gucken, dann wird es ein vollautonomes, ein semi-autonomes, autonomes Fahren geben. Aber in irgendeiner Richtung wird sich das weiterentwickeln. Ja, was gerade auch bei einer alternden Gesellschaft natürlich sehr, sehr positiv ist. Und was auch positiv ist, wenn Straßen immer stärker frequentiert werden, die Last also immer höher ist, dann kann Technik uns sehr, sehr stark helfen.
Und wie ist es mit dem Fliegen? Autonomes Fliegen ohne einen Piloten?
Wird technologisch sicherlich auch möglich sein, würde ich aber nicht erwarten, dass es kommt.
Warum nicht?
Da ist die Überlegung der Sicherheit, auch das Sicherheitsgefühl für die Passagiere an Bord zum einen entscheidend, zum anderen aber auch, es kann ja auch unvorhergesehene Situationen geben, die nirgendwo geplant sind, eine Drohne kreuzt eben doch ein Flugzeug, wo man sich freut, dass vorne ein Pilot die Maschine in die Hand nimmt.
Das ist ja tatsächlich so ein Problem, dass der Luftverkehr mit den schon angesprochenen Drohnen hat, hier am Frankfurter Flughafen.
Ja, genau deswegen haben wir ja Maßnahmen hier gefordert und deswegen begrüßen wir es sehr, dass das Bundesverkehrsministerium hier auch an Maßnahmen arbeitet. Also etwas wie eine Art Drohnenführerschein, den wir brauchen, eine Registrierung, eine Lizenzierung von Drohnen und Drohnenfahrern. Aus unserer Sicht ist es notwendig, dass gerade leistungsfähigere Drohnen mit Transpondern ausgerüstet werden, damit man sie auch technologisch auf dem Bildschirm verfolgen kann, welchen Weg gehen sie, in welcher Geschwindigkeit.
Wir schauen ja in dieser Woche in HR Info insgesamt in die Zukunft und beschäftigen uns damit, wie wir in 20 Jahren unterwegs sind, sei es mit dem Bus, mit dem Flugzeug oder auch mit dem Auto. Heute ist dazu eine Studie veröffentlicht worden zum Thema Mobilität 2035. Diese Studie guckt auf Hessen. Ein Teil der Studie beschreibt Erwartungen der Bürger, aber auch der Experten. Und ein Teil der Studie beschäftigt sich auch mit der Zukunft der Luftfahrt und natürlich auch mit dem Frankfurter Flughafen.
Und was wir da besonders interessant fanden, ist, dass es da so eine Vision gibt, die Flughafen als Stadt mit Freizeithandel und sogar mit Wohnen, Wohnen am Flughafen. Das würde ja heißen, Sie wären sowas wie der Bürgermeister.
Zu dem Zeitpunkt 2035 werde ich wohl nicht mehr im Amt sein. Aber,
Nachfolger oder Nachfolgerin.
Ja, ich glaube, es würde eine Gruppe von Bürgern geben, die das mit Sicherheit hochattraktiv empfindet, in der Nähe des Flughafens zu wohnen. Es wird Nutzer geben. Sie sehen heute immer stärker Flughafenhotels, die sich dort entwickeln. Auch da kann man sich Modelle vorstellen für Vielflieger, die vielleicht wochenweise in sogenannten Apartments dann hier wohnen. Aber ich glaube nicht, dass Flughäfen zu einer großen Residential Area sich entwickeln werden, sondern Flughafenmetropolen, das dürften eher Metropolen sein, wo Gewerbetreibende, wo Dienstleistungen, die viel Mobilität erfordern, sich in der Nähe des Flughafens ansiedeln.
Ein anderer Punkt, der in dieser Studie angesprochen wird, ist einmal diese Idee Flughafen als Stadt. Aber dann gibt es auch ein Stichwort, das lautet Green City, also Flughafen mit null Emissionen, sogar mit solchen Ideen wie, dass auf freien Flächen Solarpanels stehen. Wenn man sich das mal so vorstellt, Solarpanels zwischen den Landebahnen, Start- und Landebahnen hier am Flughafen, ist das eine Zukunftsvision, die denkbar ist?
Also technologisch werden wir dort weitere große Fortschritte erzielen. Sie könnten heute schon rein theoretisch, rein technologisch ein Zero-Emission-Airport fahren. Ja, wir werden diesen Weg gehen. Ob wir genau dann Solarpanel zwischen den Landebahnen haben, das müssen wir uns aus Hindernisgründen angucken. Und dann werden wir sie vielleicht irgendwo anders haben oder neuere Technologien auf der Seite.
Wir sprechen gerade jetzt so über so Vorstellungen wie Flughafen als Stadt, Zero-Emission-Airport. Wäre das für einen Flughafen wie den Frankfurter möglicherweise auch eine Chance, sich ein neues Image anzueignen? Denn wir wissen ja hier so aus der Region, dass der Flughafen bis so dieses Image hat, ja gut, ist wichtig, aber der Flughafen ist nicht unbedingt beliebt, auch zum Beispiel wegen den Umweltbelastungen. Wären das so Chancen, solche Entwicklungen, wären das auch Chancen, ein anderes Image vielleicht zu bekommen?
Ich traue mich ja gar nicht, Ihnen zu widersprechen, aber aus allen Umfragen wissen wir eigentlich, dass der Flughafen hier sehr beliebt ist in der Region. Das Thema, was Sie ansprechen, ist das Thema der hohen Lärmbelastung. Gerade dann, wenn Sie vor Kopf der jeweiligen Landebahnen leben und von diesen Lärmbelastungen eben stark betroffen sind. Auf der Seite wird mehr passieren, auf der Seite passiert jetzt schon viel über die Allianz für Lärmschutz, über die Lärmentgelte, also dass laute Flugzeuge deutlich mehr bezahlen müssen als leise Flugzeuge. Da wird investiert auch von den Fluggesellschaften in Verbesserungen an der Hülle, sodass das Flugzeug weniger Lärm verursacht. Und da werden wir sicherlich deutlich weiterkommen bis hin zu, vielleicht 2050 dann, komplett neuen Flugzeuggenerationen, die nochmal wesentlich leiser sind als heute.
H-Info, das Interview heute mit Fraport-Chef Stefan Schulte. Wir reden mit ihm darüber, wie wir in 20 Jahren in der Region unterwegs sind, egal ob mit Auto, Bus, Bahn oder Flugzeug oder wie wir hier am Frankfurter Flughafen das Gelände aussehen wird, welche Zukunft der Frankfurter Flughafen hat in 20 Jahren. Herr Schulte, wenn man Ihnen so zuhört, solche Szenarien, Stichworte wie Carsharing, autonomes Fahren, finden Sie das interessant?
Das ist eine spannende Entwicklung. Die haben wir in der Vergangenheit immer gehabt und die werden wir auch in Zukunft weiter haben. Wenn Sie 10 Jahre, 15 Jahre zurückdenken, da hatte keiner ein Smartphone. Unvorstellbar.
Das hat aber 20 Jahre zurück. Keiner vorausgesehen in vielen der Prognosen, die wir in der Vergangenheit hatten.
Sehen Sie, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit all den Prognosen nach vorne. Was kommt ganz genau? Ich glaube zum Beispiel, ja, wir werden verstärkt öffentlichen Nahverkehr nutzen. Aber wir werden trotzdem am Volk bleiben, was Mobilität sehr, sehr schätzt. Also auch das Auto wird eine Rolle spielen. Über autonomes Fahren, vielleicht autonom unterstütztes Fahren, in welcher Form auch immer, über Carsharing. Aber es wird nicht das eine geben, was das andere komplett ablöst. Sondern es wird Entwicklungen geben. Und wenn wir in 20 Jahren uns wieder treffen, werden wir sagen, ja, diese Entwicklung war vollkommen normal und komisch, dass wir an das damals nicht gedacht haben.
Klingt aber so, als wären Sie eher ein Mensch im Hier und Jetzt.
Das hängt aber vielleicht einfach mit der Aufgabe zusammen, dass wir zwar immer wieder vorausblicken müssen, aber irgendwie das greifen müssen, was halbwegs fassbar ist. Also wenn wir jetzt an das Terminal 3 rangehen, dann machen wir uns natürlich Gedanken, wie wird Check-in in 10, in 20 Jahren aussehen. Und da sehen Sie einen ganz interessanten Spagat ein Stück weit. Es gibt Airlines, die heute schon sagen, wir wollen diese klassischen Check-in-Inseln gar nicht mehr haben. Die sollen sich alle Passagiere online einchecken und die Fläche brauchen wir nicht. Und dann gibt es andere, die sagen, doch, selbstverständlich ist für uns ein Differenzierungsmerkmal. Gar keine Chance, das wegzulassen, sondern noch komfortabler auszubauen. Interessant wird sein in 10 Jahren, ob diejenigen das dann immer noch sagen. So, aber ich muss mich mit der Situation auseinandersetzen. Wir werden also im Terminal 3 beides realisieren. Wir werden sowohl moderne Check-in, elektronische, andere Check-in-Möglichkeiten realisieren, Cafés beim Check-in realisieren, genauso wie ganz, ganz klassische Check-in-Inseln.
Wie weit sind denn so die Zeitfenster, wenn Sie für den Frankfurter Flughafen jetzt sprechen, in die Zukunft blicken? Die Studie schaut auf 2035. Ist das ein Zeitfenster, wo Sie sagen, das ist für uns zu weit?
Ich wäre schon glücklich, wenn wir 2025 richtig greifen, denn auch da gibt es viele, viele Veränderungen. Wenn Sie in der Luftverkehrsbranche sich das angucken, wir haben ein starkes Wachstum der Low-Cost-Carrier. Das hängt ja damit zusammen, dass der Bürger, die Bürgerin heute etwas weniger Markenloyalität hat, gerade im Cont-Bereich, im kontinentalen europäischen Flugverkehr. Es wird oft eine Airline gebucht, auch online, wo sie manchmal gar nicht wissen, wer ist das überhaupt, aber man steigt trotzdem ein, ist ja auch sicher, geht sehr stark über den Preis, aber wenig über die Marke. Das ist eine Entwicklung, die wir heute sehen. Wir sehen, dass Netzwerk-Carrier in ihren Produktangeboten immer näher kommen mit Low-Costern, die aber auch in dem Produktangebot höher kommen. Wir sehen eine zunehmende Segmentierung der Produktangebote, das heißt kein Full-Fledged mehr, also alles all-inclusive, sondern ein Basiskomponente, der Rest ist zubuchbar. Ob das in 2025 noch so sein wird, würde ich aus heutiger Sicht sagen, ja, wahrscheinlich schon. Aber es kann auch wieder eine Umkehr erfahren.
Also man muss da flexibel sein. Weil Sie gerade eben hingewiesen haben auf Terminal 3 und die Anforderungen, die Airlines haben und automatisches Check-in. Das heißt ja auch letztendlich deutlich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Check-in-Schaltern, wenn das alles automatisch läuft. Das Stichwort: Der Flughafen als Arbeitgeber, als größter Arbeitgeber in Deutschland, ist ja auch immer eines, das fällt im Zusammenhang mit dem Frankfurter Flughafen. Gerade am Check-in hat man ja eigentlich auch heute schon das Gefühl, es sind eigentlich eher weniger Service-Mitarbeiter da und das Ganze geht tatsächlich mehr in Richtung Automatisierung und
Stimmt, aber wann immer Sie eine Frage haben, sehen Sie, dann kommt eine Servicekraft. Eine Servicekraft ist da, die Ihnen weiterhilft. Also Sie möchten ja eigentlich genau den Weg gehen, dass Sie möglichst viel vorneweg machen können, selbstbestimmt machen können, wann sie es machen, also zum Beispiel Online-Check-In. Aber wenn sie irgendwie eine Frage haben, weil es nicht geht, weil der Transferflug, das Transferticket eben doch nicht online funktioniert, dann suchen sie einen möglichst prompten Service. Sie werden andere Dienste haben, der Flughafen selbst wird sich in seinen Angeboten weiterentwickeln. Vielleicht haben wir irgendwann doch ein Spa hier am Flughafen, weil es eben auch Standard ist oder weil Sie es von uns erwarten, diese Richtung zu gehen, dann haben wir wieder ganz andere Servicekräfte am Flughafen. Sie können die Bodenverkehrsdienste nehmen. Ja, wir werden dort sicherlich weitere Automatisierungen sehen, aber es bleibt immer ein sehr, sehr personalintensives Geschäft. Das hängt einfach.
Entladen von Flugzeugen zum Beispiel.
Genau, B- und Entladen der Flugzeuge, weil die Flugzeuge einfach so ausgerüstet sind, wegen der Koffer, dass es nicht anders funktioniert.
Der Frankfurter Flughafen beschäftigt, glaube ich, insgesamt momentan 80.000 Menschen. Werden wir in 20 Jahren mutmaßlich genauso viele Menschen am Frankfurter Flughafen beschäftigt haben? Wird es eher weniger sein oder wird es aus Ihrer Sicht, Ihrer Erwartung nach, sogar eher mehr werden?
Ich gehe fest davon aus, dass wir in 20 Jahren mehr Mitarbeiter haben. Eine exakte Zahl kann ich Ihnen heute auch nicht nennen. Aber wir haben immer technologische Fortentwicklungen gehabt, wir haben auch Automatisierungen gehabt. Und trotz alledem ist die Anzahl der Mitarbeiter ja im Durchschnitt um etwa 10.000, zum Teil sogar deutlich über 10.000 Mitarbeiter pro 10 Jahre gewachsen. So, und insofern erwarte ich, dass der Trend sich fortsetzt, selbst wenn es Dellen hat, weil auch wir uns kostenmäßig immer wieder anpassen müssen, verstärkter Wettbewerb etc., dann sind das einmalige Effekte und von da aus an wird es wieder ein neues Wachstum geben.
Nicht nur die Jobs verändern sich mutmaßlich, wenn wir auf 2035 schauen, sondern natürlich auch der Flugverkehr. Es gibt ja seit langem die Diskussion Verlagerung innerdeutscher Flüge auf die Schiene. Auch da schaut ja diese Studie drauf. Haben wir auch nochmal eine Zahl mitgebracht. 3/4 der befragten Experten halten es für unwahrscheinlich, dass es gelingen wird, innerdeutsche Flüge tatsächlich auf die Schiene zu verlagern. Dabei war das doch immer eigentlich ein Versprechen oder auch eine Ankündigung der Luftfahrtindustrie, Stichwort Klimaschutz, genau das zu schaffen.
Wir begrüßen das sehr. Wir arbeiten intensiv mit der Deutschen Bahn zusammen. Wir kennen aber auch die Planungszyklen in Deutschland und die Realisierungszyklen. Also wenn Sie Trassen nehmen, ob es hier die Trasse Richtung Mannheim ist, ich glaube, sie wird schon seit über 10 Jahren beplant, erörtert etc., ist noch weit entfernt von jeder Realisierung. Sie bräuchten also ein wesentlich dichteres Netz an Hochgeschwindigkeitszügen mit einer höheren Kapazität in Deutschland, um dort nennenswert nach vorne zu kommen. Und selbst dann hätten Sie innerdeutsche Strecken, ich nehme jetzt mal ein Extrem, München-Hamburg, da wird man immer oder in einem hohen Anteil fliegen, weil auch da der Vorteil einfach sehr, sehr groß ist des Luftverkehrs. Es geht also eher um Frage Kurzstrecken, aber wirklich Kurzstrecken. Nehmen Sie das Beispiel Frankfurt-Köln. wo wir heute auch nicht mehr fliegen. Das macht doch sehr viel Sinn. Dann kommen Sie so Frankfurt-Düsseldorf, macht es vielleicht auch Sinn, aber dann müssen wir schon gucken, wie sind die Präferenzen der Bürger, je nachdem, ob er einen Anschlussflug hat etc., je nachdem, wo er hin möchte, in die City oder eher am Rand, wo der Flughafen liegt. Nur daran muss man arbeiten und je besser man die Verkehrsträger ausbaut, desto besser ist das Angebot für die Bürger und desto eher werden sie sich dafür entscheiden. Und genau das ist eigentlich das, worum wir arbeiten müssen.
Also ganz klar, diese Idee, immer mehr innerdeutsche Flüge zu verlagern auf die Bahn, hängt, das höre ich aus Ihren Worten auch deutlich raus, natürlich auch schon am Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn. Jetzt könnte man natürlich sagen, aus Ihrer Sicht ist doch gut so, wenn das nicht so ausgebaut ist, weil dann behalten Sie als Flughafen Ihr Geschäft? Oder sagen Sie, Stichwort Klimaschutz, nein, wir müssen eigentlich tatsächlich in den nächsten 20 Jahren es doch noch mehr schaffen, Flüge, innerdeutsche Flüge auf die Bahn zu bekommen?
Der Luftverkehr hat seine großen Vorteile doch bei langen Distanzen, weil er dort planbar schnell lange Distanzen überbrückt. Dafür wollen wir die Infrastruktur bestmöglich nutzen und eigentlich nicht für kleine Cityhopper, wenn ich es mal etwas plakativ sagen darf, in Kurzstrecke zwischen Frankfurt und Kassel-Calden. So, da macht es keinen Sinn. Deswegen, Hochgeschwindigkeit sollte weiter ausgebaut werden, aber wir wissen alle miteinander, es braucht Zeit, es geht nicht so schnell.
Wo wir beim Klimaschutz sind, der Luftverkehr ist ja, wenn man den Expertenstudien glaubt, das Sorgenkind der Zukunft, zumindest der Mobilität der Zukunft, weil kein Bereich wird so schnell wachsen wie der Luftverkehr. Aber es ist auch so, dass es bislang ja noch keinen Durchbruch gibt, was den emissionsfreien Antrieb angeht, also Stichwort Klimaschutz. Wie wird sich das entwickeln, wenn wir 20 Jahre vorausschauen?
Ich bin da sehr zuversichtlich. Wenn wir uns die Zahlen angucken, auch über die letzten 10, 15 Jahre, dann haben sich die CO2-Emissionen entkoppelt von dem Wachstum des Luftverkehrs. Das heißt, das Wachstum des Luftverkehrs ist zuletzt sogar einhergegangen mit einem Rückgang der CO2-Emissionen. Insofern sieht man eindeutig, dass technologischer Fortschritt sich hier auswirkt. Das wird weitergehen. Wir haben exzellente Ingenieure, nicht nur in Deutschland, dafür sind wir sehr bekannt, aber auch darüber hinaus. Wir sehen modernere Triebwerke, die wesentlich weniger CO2 emittieren. Wir kennen Forschungsprojekte, an denen gearbeitet wird, die nochmal Vorteile bringen. Also insofern, da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Und dann laufen natürlich jetzt auch auf der Weltebene, ICAO-Ebene, die Verhandlungen, die CO2-Emissionen im Luftverkehr auch weltweit in den Griff zu kriegen, indem sich dort ja alle Staaten bis hin zu China, USA zusammensetzen und sie in diesen Tagen versuchen, eine Vereinbarung zu erzielen. Das begrüßen wir sehr.
ICAO, vielleicht zur Erklärung, ist die weltweite
Luftfahrtorganisation, die verbindliche Regeln eigentlich für alle Länder erlässt.
Trotzdem, Herr Schulte, wenn man sich das mal anguckt, ein prognostiziertes Wachstum von 150% bis zum Jahr 2050, gemessen am Ausgangsdatum 2005. Sie sagen, wir schaffen es trotz des Wachstums, die CO2-Emissionen weiter zurückzuführen. Aber wenn man sich mal Prognosen anschaut, auch der Bundesregierung, die besagen ganz klar, wenn wir bis 2050 unsere Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen wir eigentlich die Treibhausemissionen nicht nur reduzieren, wir müssen sie eigentlich komplett eliminieren. Deshalb redet man ja im Autoverkehr zum Beispiel von E-Mobilität oder der Nutzung erneuerbarer Energien, Gas, Biogas zum Beispiel. Solche Technologien scheinen ja im Luftverkehr noch lang nicht so weit zu sein, wie jetzt zum Beispiel im Automobilbereich.
Ja, aber deswegen, wir arbeiten intensiv auch an neuen Technologien, an ganz anderen Treibstoffen, die eingesetzt werden. Wir sehen bereits die Entkopplung und die Ziele sind sicherlich richtig. Nur da muss ich mir natürlich auch angucken, bei welchen Verkehrsträgern kann ich sie mit welchem Einsatz am besten umsetzen. Und da ist das Thema, ob Sie Elektromobilität nehmen, ob Sie im Straßenverkehr die Brennstoffzelle nehmen oder Gas, mit wesentlich höheren Wirkungsgraden, mit wesentlich schnelleren Umsetzungszyklen erreichbar. Und deswegen ist es, glaube ich, absolut richtig, sich darauf erst zu konzentrieren, das andere aber nicht zu vernachlässigen. Wir werden nicht alles zeitgleich hinbekommen, sondern da, wo die Wirkungsgrade am schnellsten zu erreichen sind, da muss man natürlich am ersten investieren. Erneuerbare Energien jetzt, dann aber eben auch den Einsatz. Und für CO2-Emissionen ist Verkehrslärm auf der Straße das ganz, ganz entscheidende Thema. Das ist etwa für 80% verantwortlich. Luftverkehr ist derzeit, streiten sich die Experten, verantwortlich für irgendwo 2-4%.
Aber könnte man auch wirtschaftliche Anreize schaffen, um sozusagen die Entwicklung voranzubringen, zum Beispiel keine Landegebühren für Elektromobilitätsflugzeuge?
Sind wir offen, können wir gerne machen, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Wir haben noch keine serienreifen Elektromobilitätsflugzeuge. Wenn das kommt, wird man sicherlich auch solche Wege gehen, genau wie wir sie heute ja auch haben, die Wege. Also ein altes Flugzeug, was sehr laut ist, stößt ja auch wesentlich mehr CO2-Emissionen aus und deswegen zahlt es ja auch deutlich mehr als ein modernes Flugzeug. Diese Wege sind vorstellbar, würden wir sehr unterstützen. Also ich glaube, die Branche ist da auf einem sehr guten Weg.
Was ist denn so Ihre Erwartung? Wann werden wir das erste Flugzeug haben, das mit elektrischen Turbinen, elektrisch betriebenen Turbinen fliegt?
Ich würde mich heute ungern festlegen, ob überhaupt elektrisch die Zukunft dabei ist oder ob es ganz andere Antriebsstoffe sind.
Die was denken Sie zum Beispiel?
Ja, also Kerosinersatzstoffe letztlich, die ja heute schon ausprobiert worden sind, dass man in die eine Kammer Biosprit, wenn ich es mal so formulieren darf, einfüllt, in die andere Kammer klassisches Kerosin. Das hat funktioniert. Also auch das können Wege sein. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Lass uns wirklich die Ergebnisse der Ingenieure abwarten und dann wissen wir, wo der richtige Weg ist.
Eine Vision ist ja auch Frachtgüter mit Luftschiffen, Zeppelinen, großen Zeppelinen. Die sind zwar nicht ganz so schnell, aber sie können viel laden. Sie sind emissionsfrei und sie sind leise. Ist das für Sie was, wo Sie sagen, das ist ein Zukunftsszenario, das ist absolut unrealistisch? Oder sehen Sie das perspektivisch auch für die Fracht?
Das kann ein Szenario sein. Wir sehen ergänzend dazu auch die interkontinentalen Zugverbindungen, wenn ich das mal so ansprechen darf, die ja auch deutlich schneller geworden sind von China hier rüber. Wir sehen Schiffstransporte, die gekoppelt sind mit Flugzeugen. Das heißt, ich fahre eine gewisse Strecke mit dem Schiff, um dann aber zum Beispiel Kap Horn die lange Strecke nicht zu nutzen, nämlich Dubai und ab Dubai oder ab Doha etc. dann per Flugzeug hier rüber. Gekoppelte Verkehre, da ist vieles, vieles vorstellbar. Ob der Zeppelin, da gibt es jetzt die ersten Versuche, ob das der Durchbruch sein wird, wir sollten es abwarten.
Jetzt ist ja Klimaschutz, Treibhausgasemissionen ein Thema. Ein anderes Thema, wenn wir über Emissionen reden, ist der Lärm. Wir sitzen jetzt nicht weit weg von den Start- und Landebahnen des Frankfurter Flughafens und ab und zu mal hört man es vielleicht auch im Hintergrund unseres Interviews, wie ein Flugzeug startet. Das nimmt man hier so als so ein leichtes Dröhnen wahr. Hört man vielleicht auch beim Interview. Wie sieht da aus Ihrer Sicht die Perspektive aus? Also wir haben auf der einen Seite Flugzeuge, die tatsächlich immer leiser werden. Jedes einzelne Flugzeug wird immer leiser. Auf der anderen Seite haben wir ein Mehr an Flugzeugen. Also zunehmenden Luftverkehr. Heißt das aus Ihrer Sicht, dass wir in Zukunft in der Rhein-Main-Region eher noch mehr Lärmschutzfenster brauchen?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Der technologische Fortschritt ist dort so gut, dass die Schallschutzbereiche, die jetzt ausgewiesen sind, ja schon für 700.000 Flugbewegungen ausgewiesen sind. Und insofern werden die sich definitiv nicht vergrößern, eher dann verkleinern, weil der technologische Fortschritt im Moment schneller geht als das Wachstum der Flugbewegung. Deswegen das Stichwort
Reduktion,
genau. Deswegen das Stichwort Entkopplung und deswegen wird es im Moment sogar eher leiser. Das wird immer wieder ein bisschen in der Waage sein, aber es wird nicht wesentlich lauter werden, als es heute ist.
Sie sind ja nicht nur Chef der Fraport AG, sondern ganz aktuell auch Präsident des Luftfahrtverbandes BDL. Die Themen Lärm, Klimaschutz sind das Themen, wo Sie sagen, ja, das sind eines der Top-Themen, die jetzt auch für mich in diesen beiden Funktionen auf der Agenda stehen werden?
Die stehen sehr hoch mit auf der Agenda. Wir haben daneben noch ein weiteres Thema, da geht es um die Frage der Wettbewerbs-, der Rahmenbedingungen für den Luftverkehr in Deutschland insgesamt, um auch Arbeitsplätze, Wertschöpfung hier in Deutschland zu erhalten, in dem Wettbewerb zu anderen Regionen. Und das ist notwendig, denn dann können wir wiederum auch in Klimaschutz investieren. Luftverkehrsgesellschaften müssen ja Gewinn machen und wenn sie nicht genügend Gewinn machen, haben sie auch nicht die finanziellen Mittel, um verstärkt in neue Flugzeuge etc. zu investieren. Und deswegen adressieren wir das sehr, sehr deutlich bei der Bundesregierung, die es auch zunehmend versteht.
Herr Schulte, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war HR Info, das Interview mit Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG. Petra Boberg und Oliver Günther sprachen mit ihm über die aktuelle Studie Logistik und Mobilität in Hessen 2035, ein Zukunftsbild. Die Studie, veröffentlicht vom House of Logistic and Mobility und dem Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, finden Sie auf hrinforadio.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu unserer hr-Infoserie Mobilität 2035 und das komplette Interview mit Stefan Schulte als Podcast.